Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Contec Sozialtalk. Und wenn Sie überrascht sind, hier eine neue Stimme zu hören, mein Name ist Philipp Schunke und ich springe zur Stimmbandschonung meiner Kollegin Marie Kramp ein, die Sie normalerweise an dieser Stelle hören. Für die heutige Folge haben wir uns eines der wohl drängendsten Themen der sozialen Arbeit ausgesucht, den Fachkräftemangel. Er ist ja in allen Branchen spürbar, vom Handwerk bis zur Industrie. Doch in den sozialen Berufen ist er besonders drastisch und die Folgen ja besonders schwerwiegend. Hängt doch von einer guten Personalausstattung im Zweifelsfall die Möglichkeit zur Teilhabe der Nutzerinnen der sozialen Dienstleistungen ab. Sicherlich ist der demografische Wandel auch hier eines der Probleme. Ganz banal, es kommen einfach nicht genügend junge, ausgebildete Fachkräfte auf diejenigen, die dann in Rente gehen. Ein anderer Grund könnte, und aber spätestens damit sind wir auch schon mitten im Thema, die Attraktivität der Berufe sein, von der Vergütung bis zu den Arbeitsbedingungen. Um aber diese Gründe nicht zu unterstellen, sondern aus Politik und Branche selber darüber zu erfahren, aber vor allem über Lösungen für den Fachkräftemangel in den sozialen Berufen zu sprechen, hat Frau Kramp für Sie, liebe HörerInnen, zwei Experten zu einem Gespräch eingeladen. Frau Kramp sprach mit Takis Mehmet Ali, Bundestagsabgeordneter der SPD, und heute habe ich Pfarrer Frank Stephan, Vorsitzender des Bundesverbandes Evangelische Behindertenhilfe, zu Gast. Und damit auch für Sie und für euch zum Gespräch mit Pfarrer Frank Stephan. Guten Morgen, Herr Stephan.
Erstmal. Schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses wichtige Thema miteinander sprechen können.
Ebenso, ebenso. Herr Stephan, Sie sind ja nicht nur Vorstand BEB, also Bundesverband Evangelische Behindertenhilfe, sondern ja auch bei der Diakonie Kork, also bei einem Träger selbst. Wie ist das mit dem Fachkräftemangel bei Ihnen? Sollte die erste Frage werden. Ich würde aber gerne, weil ich Sie ja nicht kenne, Frau Kramp hat ja schon Kontakt mit Ihnen. Ja. Vielleicht wollen Sie sich beziehungsweise auch die Diakonie Kork oder auch, ich glaube, den Bundesverband werden die meisten kennen, kurz vorstellen.
Ja, ich bin Frank Stephan, bin seit inzwischen 12 Jahren Vorstand bei der Diakonie Kork und jetzt seit 2 Jahren Vorstandsvorsitzender vom Bundesverband Evangelische Behindertenhilfe. In der Diakonie Kork sind wir insbesondere dafür Menschen mit einer Epilepsie, haben dazu Fachkliniken, Wohnangebote, Werkstätten, ein ausdifferenziertes ambulantes Angebot. Und im Bundesverband Evangelische Behindertenhilfe sind eben auch viele weitere Einrichtungen, also die Diakonische Behindertenhilfe in Deutschland, zusammengeschlossen.
Geben Sie mir mal eine geografische Orientierung. Kork, ist das schon der Name des Ortes oder?
Kork ist ein Ortsteil von Kehl am Rhein. Also wir schauen direkt rüber nach Straßburg über den Rhein.
Sehr schön.
Das Straßburger Münster. Und das Europaparlament von uns aus.
Ja. Dann Grüße ganz weit in den Westen.
Ja, danke.
Dann schnell zum Thema der Fachkräftemangel. Spüren Sie das auch bei Ihnen in der Einrichtung oder bei Ihnen als Träger?
Also der Fachkräftemangel ist das zentrale Engpassthema in allen unseren Einrichtungen. Wir sind natürlich im Moment alle auch dabei, das Bundesteilhabegesetz irgendwie in die Wirklichkeit umzusetzen. Aber die zentrale Engpassressource sind tatsächlich die Fachkräfte, die uns fehlen. Da teilen wir natürlich das mit vielen anderen Branchen, in denen auch Nachwuchs fehlt. Wir haben halt sehr wenig junge Menschen, aber in der Eingliederungshilfe kommen verschiedene andere Faktoren dazu, die das Thema schwierig machen. Mhm. Also es ist nicht nur in der Diakonie Kork so, dass wir Mühe haben, die Dienstpläne zu besetzen, dass wir auf Leiharbeitskräfte zugehen müssen, dass wir Mitarbeitende leider aus dem Frei immer wieder raus telefonieren müssen, ob sie nicht doch einspringen können. Das ist etwas, das leider in der ganzen Branche inzwischen an der Tagesordnung ist.
Kommt mir alles aus der Pflege, wo ich herkomme, sehr bekannt vor. In der Eingliederungshilfe ist ja das Berufsbild der HeilerziehungspflegerInnen ja am verbreitetsten, glaube ich. Im Gegensatz zum Berufsbild der SozialpädagogInnen ist das ja ein Ausbildungsberuf. Ist das auch ein Problem? Also man weiß ja, dass immer weniger junge Menschen in eine Ausbildung wollen, sondern ein Studium vorziehen. Deswegen ist ja die Attraktivität der Ausbildung ja ziemlich wichtig, um Nachwuchs zu gewinnen. Wie ist das mit der Ausbildung für Fachkräfte, also gerade HeilerziehungspflegerInnen, aktuell geregelt?
Ein großes Problem bei der Ausbildung zur Heilerziehungspflege ist, dass das im deutschen Föderalismus in den Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich geregelt ist. Wir haben leider an der Stelle keine ganz einheitliche Linie. Aber nochmal zu der Eingangsfrage Studium oder Ausbildung. Ich glaube schon, dass dieser Beruf für viele junge Menschen, gerade auch mit einem mittleren Bildungsabschluss, wir haben ja nicht nur Abiturientinnen und Abiturienten, dass dieser Beruf für junge Menschen mit einem mittleren Bildungsabschluss hochattraktiv sein kann und ist. Wir haben einerseits eine sehr erfüllende, sinnhafte Tätigkeit. Wir haben die Möglichkeit, sich mit der eigenen Persönlichkeit und vielen Kompetenzen selber einzubringen. Das ist etwas, was viele unserer Mitarbeitenden, die dann seit Jahren dabei sind, immer wieder begeistert und wo sie sagen, hier kann ich mich einbringen, hier habe ich Beziehungen zu Menschen, was ich tue, ist sinnvoll. Und anders als zum Beispiel im Krankenhaus, in der Pflege, wo Sie ja heute, wenn Sie das zweite Mal zum Dienst kommen, kaum noch die Patienten wieder treffen, die Sie bei der letzten Schicht verlassen haben, weil das so ein Drehtüreffekt ist, haben Sie hier wirklich langjährige Beziehungen. Wir haben ja auch für inzwischen sehr viele Durchlässigkeiten. Also wir bieten zum Beispiel auch die Ausbildung zur Heilerziehungsassistenz für Hauptschulabsolventen an.
Okay.
Und wenn Sie diese Heilerziehungsassistenz durchlaufen haben, haben Sie gleichzeitig einen mittleren Bildungsabschluss, können also zum Beispiel darauf aufsatteln, dann auch die Heilerziehungspflegeausbildung machen und umgekehrt von dort aus ausgehend auch wieder in ein Fachhochschulstudium der sozialen Arbeit einsteigen. Also wir haben dort eine sehr gut aufeinander aufbauende Bildungsstruktur, die leider eben viel zu wenig bekannt ist.
Sie haben ja schon gesagt, Föderalismus war das Stichwort, was Sie fallen gelassen haben.
Ja.
Wie sehen Sie dann da die Verantwortung von Bund und Ländern? Also gibt es da Forderungen, die Sie mit Blick auf die Ausbildung hier haben?
Natürlich wünschen wir uns, dass es hier bundeseinheitliche Kriterien gibt. Es gibt jetzt einen neuen Bundesrahmenplan für die Ausbildung von der Kultusministerkonferenz. Die Frage wird sein, wie das in den einzelnen Bundesländern umgesetzt wird. Aber anders als zum Beispiel in der Pflege haben wir hier eben leider keine Bundeszuständigkeit und damit auch eine sehr unterschiedliche Situation, was die Ausbildungssituation angeht in den einzelnen Bundesländern. Teilweise gibt es Ausbildungsentgelt, teilweise nicht. Teilweise muss noch Schulgeld von den Schülerinnen und Schülern selbst bezahlt werden. Das ist jetzt in der generalisierten Pflegeausbildung bundeseinheitlich ja glatt gezogen worden und mit attraktiven Konditionen versehen worden. Das führt dazu, dass die Heilerziehungspflegeausbildung eher nochmal wieder ins Hintertreffen gerät. Und hier würden wir uns wünschen, dass eben doch vom Bund versucht wird, das ein Stück weit zu koordinieren, dass es hier zu einer vergleichbaren Situation kommt. Man muss ja sehen, wir haben seit etwas über 5 Jahren das Bundesteilhabegesetz, das an vielen Stellen ja noch in der Umsetzung hakt. Und eine zentrale Frage bei der Umsetzung von sehr individuellen, teilhabeorientierten, personenzentrierten Leistungen ist ja, ob ich genug Menschen habe, die sich darum kümmern können. Wenn ich zu wenig Personal habe, muss ich wieder Menschen in größeren Einrichtungen zusammenfassen, muss sie als Gruppe betrachten, Stichwort Nachtwachen und ähnliches. Ja. Bei kleineren Gruppen brauchen sie einfach natürlich auch mehr Personal. Und wenn der Bund will, dass das, was er mit dem Bundesteilhabegesetz auf den Weg gebracht hat, realisiert wird, dann muss er sich auch ein bisschen mit in die Kurve legen dafür, dass die Rahmenbedingungen passen. Und hier würden wir uns eben durchaus wünschen, dass es vom Bund her an der Stelle mehr Aktivität gibt, das Berufsbild attraktiver zu machen, aber auch zunächst mal überhaupt bekannter zu machen.
Ja, ja. Das hat meine Kollegin mir auch schon gesagt. Ja, ist richtig.
Ja, gehen Sie mal heute in eine beliebige Fußgängerzone, vielleicht jetzt mal abgesehen von Bielefeld, wo Zettel als großer Träger ist, und fragen Sie einfach nur, welche Berufe die Menschen kennen. Noch gar nicht mal, welche Berufe sie selber ergreifen wollen, ja, sondern nur, welche Berufe sie kennen. Und da ist es dann schon ein Glückstreffer, wenn jemand überhaupt den Beruf der Heilerziehungspflege kennt. Das ist schon mal so ein Aspekt an der Stelle. Und deshalb, glaube ich, wären an der Stelle entsprechende Kampagnen auch von der Politik wichtig. Wir als Bundesverband versuchen an der Stelle auch viel. Da gibt es auch sowohl von der Diakonie als auch vom Bundesverband Evangelische Behindertenhilfe entsprechende Kampagnen, wo wir versuchen, insbesondere auch die Träger selber dabei zu unterstützen, eigene Materialien zu entwickeln, insbesondere auch auf den sozialen Medien präsent zu sein und Ähnliches. Aber das ist zunächst mal die große Herausforderung, wie macht man Menschen überhaupt bekannt, dass es diese durchaus attraktiven Berufe gibt.
Jetzt ist wahrscheinlich ja die Ausbildung und die Nachwuchsgewinnung nicht das einzige Problem. Zumindest in der Pflege spielt ja auch die Attraktivität des Berufes an sich eine Rolle. Sie hatten das schon ein bisschen erwähnt, dass es natürlich ein sehr sinnstiftender, ein sehr schöner Job sein kann. Gleichzeitig höre ich so ein bisschen so einen Teufelskreis, den kenne ich auch aus der Pflege, dass natürlich die Arbeitsplatzsituation einfach aufgrund des Fachkräftemangels natürlich auch eine andere ist, als sie eigentlich sein könnte. Aber fangen wir mal anders an. Was gehört denn für Sie zu einem attraktiven Arbeitsplatz in der Eingliederungshilfe?
Also attraktiv macht diesen Beruf oder macht die Berufe in der Eingliederungshilfe zum einen, dass sie absolut zukunftssicher sind. Ja. Sie können davon ausgehen, dass aller technischer Fortschritt diese Berufe nie komplett wegrationalisieren wird.
Das ist richtig.
Und auch eine Globalisierung wird nicht dazu führen, dass diese Arbeitsplätze verlagert werden können in irgendwelche ausländischen Billiglohnländer. Also das ist zumindest schon mal etwas, was man ja bei einer Berufswahl durchaus auch berücksichtigen kann. Es ist eine, wie gesagt, meines Erachtens sehr sinnvolle Arbeit. Sie haben stabile personale Beziehungen, sowohl zu den Klienten als auch in den Teams. Das ist etwas, was von sehr vielen Menschen sehr geschätzt wird, zu sagen, wir arbeiten hier an einem Arbeitsplatz, wo wir in guten Teams arbeiten, denn die Einrichtungen sind ja in der Regel durch ein Menschenbild geprägt, das nicht mit Befehl und Gehorsam agiert, sondern mit hoher Partizipation. Das wird von vielen sehr geschätzt und man kann eben auch eine hohe Selbstwirksamkeit entfalten. Also nicht stumpf irgendwelche Knöpfe drücken, sondern sich mit seinen eigenen Kompetenzen, Ideen auch sinnvoll einbringen. Was ein bisschen auf der, oder ja, was auch deutlich auf der Negativseite sozusagen empfunden wird, ist, dass wir natürlich sicherstellen müssen, dass diese Arbeit zu jeder Tageszeit und an jedem Tag getan wird. Das heißt also, wir haben natürlich auch Nachtdienste, Wochenenddienste, Schichtbetrieb. Das ist etwas, was einerseits einige als belastend empfinden, aber andererseits natürlich auch finanziell durchaus attraktiv ist. Also die Bezahlung, von der es immer so heißt, die sei in der sozialen Arbeit so schlecht, das kann man für die Heilerziehungspflege so pauschal meines Erachtens nicht sagen. Wir haben durchaus dort attraktive Entlohnungen, die sich ja auch nach dem öffentlichen Diensttarif richten mit entsprechender Zusatzrente später und all diesen Elementen. Aber dieses Vorurteil ist halt nicht so richtig auszurotten.
Frau Kramp hat mir hier eine Notiz reingeschrieben, dass Ende 2021 oder letzten Jahres die Kultusministerkonferenz ein neues Qualifikationsprofil für die Heilerziehungspflege verabschiedet hat. Vielleicht holen Sie mich dann ab, vielleicht auch den einen oder die andere Hörerin. Ist das der richtige Schritt oder war das ein richtiger Schritt in Richtung Attraktivität?
Ich habe gerade ja schon mal gesagt, es macht Sinn, bundeseinheitlich dort zu eher einheitlichen Standards zu kommen. Dass das zwischen den einzelnen Bundesländern nicht so massiv differiert, dass man sich auch als Arbeitgeber ein Stück weit darauf verlassen kann, wenn jemand einen entsprechenden Abschluss aus einem anderen Bundesland mitbringt, dass dann entsprechend auch die gleiche Qualifikation darin abgebildet ist. Also insofern war das ein richtiger Schritt. Wir haben ja insofern bei der Heilerziehungspflege eine besondere Situation, als wir hier zwei Fachkompetenzen in der Ausbildung abbilden. Das eine ist die Pädagogik und das andere die Pflege. Beides ist ja zwingend notwendig, hier abgebildet zu bekommen. In diesem Qualifikationsprofil kommt die Pflege ein kleines bisschen zu kurz aus unserer Sicht. Da hätten wir uns gewünscht, dass die dort etwas höher aufgewertet wird. Aber das führt ja eben auch dazu, dass wir eben Pädagogik und Pflege in diesem Berufsbild haben, dass es am Ende ein höheres Qualifikationsniveau ist als eine reine pflegerische Ausbildung. Okay. Also hier gibt es ja diese europäischen Qualifikationsniveaus. Und da sind Heilerziehungspflegerinnen, Heilerziehungspfleger höher eingestuft als zum Beispiel reine Pflegekräfte okay. oder reine pädagogische Fachkräfte. Also insofern auch nochmal ein attraktiver Beruf, der auch dadurch, auch das macht sich hinterher natürlich in der Entlohnung ein Stück weit bemerkbar.
Klar. Ich bin ja vom Typ her gerne jemand, der sozusagen mit so einem Forderungskatalog aus so einer Episode rauskommt. Ich habe auch gesehen, dass die zur Bundestagswahl auch schon sowas erstellt haben. Gleichzeitig so ein bisschen, weil sie ja viele Akteure jetzt schon benannt haben, also sowohl Politik, Länder, als aber auch, sie hatten ja auch schon darauf hingewiesen, dass zur stärkeren Verbreitung des oder der Bekanntwerdung dieses Berufes sie auch schon aktiv werden als Verband. Kann man jetzt sagen, wer eigentlich jetzt am stärksten gefragt ist, um diesen Fachkräftemangel zu begegnen? Also Politik oder Träger oder beide gemeinsam?
Das ist kein Thema, das einer alleine lösen könnte. Also das kann weder ein Träger vor Ort alleine lösen, noch sozusagen ein Spitzenverband. Umgekehrt kann es aber auch die Politik nicht alleine. Also wir müssen hier miteinander in einem guten Dialog sein. Insbesondere stellen wir ja fest, dass seit vielen Jahren wir insbesondere unseren Nachwuchs über den Weg der Migration decken können. Also inzwischen sind sehr, sehr viele unserer Nachwuchskräfte Menschen aus dem Ausland, die bei uns die Ausbildung machen. Hier ist zum Beispiel auch die politische Frage nochmal der Anerkennung ausländischer Qualifikationsprofile in der Heilerziehungspflege oder auch die Visa-Erteilung aus verschiedenen Ländern. Wir haben es hier weniger mit einer Binnen-EU-Migration zu tun. Wir haben also bei uns in Cork in der Ausbildung zum Beispiel auch sehr viele Menschen aus Südamerika oder aus Afrika, aus den ehemaligen Sowjetstaaten, Menschen, die bei uns die Ausbildung machen und dann hinterher auch als Fachkräfte in dieser Arbeit sehr qualifizierte Arbeit leisten. Häufig hängt aber dann eben die Frage Visumstatus, Zugangsmöglichkeit und so weiter auch dran. Also hier ist die Politik auch gefragt. Und wie gesagt, das andere wäre schon auch, dass ich mir nochmal wünschen würde, ein deutliches Signal im Rahmen auch einer Kampagne der Bundesregierung, so wie das Thema Pflege ja positiv konnotiert wird und darauf hingewiesen wird, welche große gesellschaftliche Leistung hier vollbracht wird, dass auch das Thema Behindertenhilfe hier ein Stück weit stärker nach vorne gebracht wird und eben eine Koordination dessen, was auf Landesebene passiert. Klar kann da jetzt jeder immer gut sagen, ach, die sollen mal machen oder die sollen mal machen. Das führt eben dazu, dass am Ende wenig passiert. Deshalb denke ich schon nochmal, wenn der Bund will, was er durch das Bundesteilhabegesetz ja ausgedrückt hat, dass sich die Situation der Menschen mit Behinderungen personenzentriert verändert, dann muss er auch sagen, wir setzen uns dafür ein, dass dieses Berufsbild gestärkt wird. Und da kann man schon einiges tun. Wie gesagt, die Träger sind auch schon alle aus eigener Not sehr stark engagiert und involviert. Als Verbände geben wir aber auch, ich weiß das genauso von Caritas und Lebenshilfe und anderen, unseren Mitgliedern Materialien an die Hand, um hier zu werben und sich zu präsentieren. Aber letztlich müssen da alle zusammenwirken. Und letztlich muss man auch sagen, ist es natürlich am Ende auch eine Frage der Finanzierung. Also auch wenn ich jetzt vorhin gesagt habe und dazu nach wie vor stehe, dass ich sage, das sind keine schlecht bezahlten Berufe, aber Luft nach oben ist auch dort immer noch.
Ja, allerdings. Herr Stephan, bevor ich schließe, wollte ich Ihnen dann doch noch die Möglichkeit eines Schlusswortes geben. Wie sehen Sie die Zukunft? Was muss getan werden?
Also die Eingliederungshilfe ist ein ganz wichtiges Feld in unserer Gesellschaft, denn sie kommt ja nicht nur den Menschen mit Behinderungen zugute. Das, was wir versuchen, in unserer Gesellschaft zu gestalten, an Teilhabemöglichkeiten und an gesellschaftlichem Miteinander, das prägt ja unsere Gesellschaft im Ganzen. Und wir versuchen ja immer mehr Angebote auch inklusiv zu machen, das heißt in der Begegnung von Menschen mit und ohne anerkannter Behinderung. Dafür brauchen wir Menschen, die da mitmachen, die dafür brennen, die da begeistert sind. Ich glaube schon, dass wir dafür attraktive Arbeitsplätze auch bieten und wünsche mir, dass möglichst viele das auch für sich entdecken können.
Das sind doch inspirierende Worte. Herr Stefan, ich wünsche Ihnen für Ihre Einrichtung natürlich auch, aber auch natürlich für Ihre Branche viel, viel Erfolg. Vielleicht könnten wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass hier etwas Bewegung reinkommt und auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wird. Ich danke Ihnen für das interessante und auch inspirierende Gespräch.
Ja, herzlichen Dank. Auch Ihnen alles Gute. Ich freue mich auf unsere nächsten Begegnungen.
Machen Sie es gut. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Ja, und mit einem erneuten Dank an meinen Gesprächspartner, den Vorsitzenden des Bundesverbandes Evangelische Behindertenhilfe, Herrn Pfarrer Frank Stefan, leite ich zu einem weiteren Gespräch zum Thema Fachkräftemangel in der Eingliederungshilfe über. Hier führt meine Kollegin und, wie Sie wissen, die eigentliche Hostin dieses Podcasts, Marie Kramp, ein Gespräch mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Tagis Mehmet Ali. Zu seiner Person und zu seinem Engagement brauche ich an dieser Stelle nicht zu sagen, denn damit beginnt das Gespräch nur so viel. Es wird, wie ich finde, deutlich, dass sich hier ein Mensch aus der Versorgungspraxis motiviert für die Branche engagiert. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und auch hier genug meiner Vorrede und zum Gespräch meiner Kollegin Marie Kramp mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Tagis Mehmet Ali.
Ich darf jetzt im Sozialtalk begrüßen und freue mich sehr darüber, den SPD-Bundestagsabgeordneten Tagis Mehmet Ali. Herr Ali ist unter anderem Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales und im Petitionsausschuss. Seit 2016 ist er Leitung für Verwaltung und Soziales der Christophorus-Gemeinschaft. Und außerdem war Herr Ali im Gesetzesausführungsverfahren SGB IX auf Landesebene in einer Projektgruppe der Liga der Freien Wohlfahrtspflege beteiligt und arbeitet hier eben auch stark am Landesrahmenvertrag SGB IX für Baden-Württemberg mit. Herzlich willkommen, Herr Ali.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, Frau Kramp. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen, gerade für dieses so wichtige Thema, was leider in der Öffentlichkeit wenig in der Behindertenhilfe repräsentativ ist. Deshalb umso mehr freue ich mich, heute dabei sein zu dürfen.
Wir freuen uns auch wirklich sehr, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen, auch gerade mal aus Perspektive ja sowohl des Praktikers als auch der Politik. Vielleicht können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer einmal kurz berichten, in welchen Situationen Sie sowohl als Praktiker, aber vor allem auch als Politiker den Fachkräftemangel in der sozialen Arbeit und speziell in der Behindertenhilfe erfahren, beziehungsweise wie diese Problematik auch an Sie herangetragen wird.
Das kann ich sehr, sehr gerne machen. Ich würde aus der Praktikerebene das sofort anpacken. Mhm. Aus dem Grund, meine Einrichtung ist ja selbst an der Schweizer Grenze. Und bin hier Abgeordneter aus dem Wahlkreis Lörrach-Mülheim. Sie können sich wahrscheinlich alle vorstellen, was das an Herausforderungen auch bedeutet. Gerade die Schweizer Konkurrenz vor der Tür zu haben, bei dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch noch beinahe das Doppelte verdienen. Und dies oftmals natürlich zur Abwanderung der gut ausgebildeten HeilerziehungspflegerInnen dann von Deutschland in die Schweiz bedeutete. Und es waren auch teilweise aber auch Einrichtungsteile sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Wir sind ja, das darf man ja nicht so mehr so sagen, ein sogenannter Komplexträger gewesen mit allen Angeboten drumherum und auch mit medizinischen Angeboten. Und wir hatten auch gewaltige Unterschiede zwischen den besonderen Wohnformen und der Tagesstruktur. In der Tagesstruktur hat man vielleicht eher mal Personal gefunden als in den besonderen Wohnformen mit den unterschiedlichen Schichten, die man hatte. Und zusätzlich haben wir einfach das Problem auch natürlich gehabt, dass wir hier in der Ecke in Südbaden bei uns eines der niedrigsten Pflegesätze im Bereich des SGB 9 hatten, also ehemalig SGB 12. Und dies auch im Landesvergleich sehr, sehr schlecht war. Das heißt, auch diese Konkurrenzsituation zu der Schweiz wurde nicht in den Pflegesätzen berücksichtigt. Wir hatten nicht die Chance gehabt, dadurch irgendwie mal Sonderzahlungen zu tätigen, damit wir halbwegs den Sicherstellungsauftrag, den ja im Übrigen die Leistungsträger haben und nicht die Leistungserbringer, trotzdem einen Beitrag dazu zu leisten, das umzusetzen. Ich habe meine Einrichtung dann im Dezember erst verlassen, aufgrund des Mandats, ja, mein Arbeitsvertrag ruht, aber habe natürlich super viel noch mit meinem Chef zu tun, weil wir auch gut befreundet sind. Und es ist einfach teilweise so, dass wir inzwischen auch die ordnungsrechtlichen Mindestvoraussetzungen hier und da bei der Heimaufsicht nicht mehr einhalten können, weil das Personal dann krank ist, halt gleich in Quarantäne geht und dann noch Urlaub haben und dann bricht die halt so eine Struktur komplett auseinander. Ich sage aber auch, warum. Jetzt komme ich zu den politischen Strukturen. Wir merken in der gesamten Medienlandschaft eins, dass immer der Fachkräftemangel in den Krankenhäusern präsent ist oder in der Altenpflege. Mhm. Wo haben Sie denn mal gehört, bei ARD oder ZDF oder sonst wo das thematisiert wird, dass man auch mal über den Fachkräftemangel in der Eingliederungshilfe spricht? Mhm. Nirgendwo präsent, nirgendwo. Nicht mal in Talkshows, egal ob das die gut laufenden Talkshows sind, die politischen Talks oder sonst wo. Und das finde ich sehr, sehr ärgerlich. Man spricht nie über die Einrichtung der Eingliederungshilfe, weil man gegebenenfalls meint, wenn man über Pflege spricht, dass man dann auch über die Behindertenhilfe spricht, weil viele natürlich überhaupt gar kein Differenzierungsverständnis haben zwischen Krankenversorgung, Altenhilfe und Behindertenhilfe. Ja. Und das ist auch ein riesengroßes Problem. Und das merke ich im Übrigen im politischen Alltag ja auch, dass immer über den Fachkräftemangel in der Pflege gesprochen wird. Ich aber immer natürlich als Sprecher für die Belange von Menschen mit Behinderung darauf hinweisen muss, Leute, wir müssen auch über die Eingliederungshilfe reden. Und dann höre ich oft, ja, das meinen wir ja auch. Und dann muss ich immer darauf hinweisen, ja, Moment, aber die Ansprüche und die Anforderungen an diese Fachkräfte sind ganz andere. Wir können das nicht genauso berücksichtigen. Und dieselben Antworten möglicherweise für die Altenpflege, die gelten nicht für die Eingliederungshilfe. Das muss man klipp und klar sagen. Und das ist der Unterschied. Und da denke ich, kann es recht gut sein, dass vielleicht ein Pragmatiker und Praktiker vor Ort eben jetzt Einzug in den Bundestag genommen hat, um das Thema zu sensibilisieren. Ich sage nur Stichwort Corona-Pflegebonus. Da könnte ich ja stundenlang jeden voll labern.
Ja, absolut. Ich glaube, was Sie angesprochen haben, das gilt nicht nur mit Bezug auf den Fachkräftemangel in der Eingliederungshilfe, sondern grundsätzlich ist eigentlich die Eingliederungshilfe und auch, wie ich finde, die Kinder- und Jugendhilfe etwas unterrepräsentiert im öffentlich-medialen Diskurs. Also wir reden eh viel über die Pflege und über das Gesundheitswesen, natürlich durch Corona noch mal mehr. Und was das eigentlich auch für die Eingliederungshilfe bedeutet hat, war schon auch weniger präsent, finde ich auch. Und nochmal mehr mit Blick auf dieses spezielle Thema, verstehe ich gut. Und da merkt man auch, dass Sie da sehr emotional auch betroffen sind sozusagen, ne? Dann noch mit dieser doppelt herausfordernden Situation an der Schweizer Grenze. Also auf jeden Fall schon mal sehr spannend, was Sie erzählen. Letztlich können wir ja auch Zahlen sprechen lassen, ne? Also ich habe ja mal in Vorbereitung auf diese Episode eine Pressemitteilung des EPD auch rausgesucht, die könnte ich hier mal einmal zitieren. Also die Bundesregierung geht davon aus, dass in der Berufsgruppe Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehungspflege zwischen 2020 und 2025 rund 288.000 Stellen neu besetzt werden müssen. Das schreibt sie in ihrer Antwort auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Linkspartei. Weiter heißt es darin, dass davon 136.000 Ersatzbedarf wären, also durch Fachkräfte, die in den Ruhestand gehen, und 152.000 müssten wegen steigenden Bedarfs, zum Beispiel an Kinderbetreuung, nachbesetzt werden. So, und im gleichen Zeitraum sollen rund 147.000 Menschen mit einer entsprechenden Qualifikation aus dem Bildungssystem kommen. Das heißt, wenn man die Zahlen mal übereinander legt, dass damit ja gerade eben der Ersatzbedarf gedeckt werden kann, oder? Und alles, was darüber hinausgeht, ist jetzt eigentlich eine riesige Lücke.
Genau. Und dann sage ich Ihnen eins, in dieser Berechnung ist nach meinem Kenntnisstand noch nicht mal berücksichtigt, wenn wir das Bundesteilhabegesetz und die damit verbundenen Leistungen und Individualisierung tatsächlich so umsetzen, dass dadurch der Personalbedarf auch nochmal steigt. Ja? Das ist auch noch nicht mal berücksichtigt nach meinem Kenntnisstand. Und ich sage Ihnen eins, dieses strukturelle Problem, das ist ein ernsthaftes Problem in der Eingliederungshilfe, weil wir noch nicht mal dadurch, dass der Bund hier in diesem Fall ja zuständig ist, sondern die Länder originär, die Länder natürlich auch unterschiedliche Herangehensweisen haben, bis zu gar nicht. Ja. Also ich habe das Problem in Baden-Württemberg bei mir beispielsweise, dass ich gar keine Landesinitiative kenne oder höre, die in irgendeine Richtung geht, dass man dafür was tun möchte. Im Gegensatz, auch ganz im Gegensatz, nämlich, man hat ja eher das Problem, dass man die Kosten, die mit der Ausbildung verbunden sind, nicht überall dann in den Pflegesatzverhandlungen anerkannt bekommt.
Ja.
Und das ist auch ein riesengroßes Problem. Und in diesem Zusammenhang vielleicht auch die Anerkennung der Arbeit überhaupt nicht da ist. Das muss man letztendlich sagen. Wissen Sie, ich weiß noch, als wir bei den Landesrahmenvertragsverhandlungen waren und über dieses Instrument Wirksamkeit der Leistungen gesprochen haben und die Vertretung der Leistungsträger erwähnt hatten, ja, dass sehr schwierig sei zu bemessen, was ja sicherlich so ist, aber grundsätzlich immer der Zweifel daran war, ja, arbeiten Sie denn überhaupt richtig, auch mit den Ressourcen?
Ja.
Und das erinnert mich an ein Beispiel und das möchte ich Ihnen gerne hier ausführen. Ich habe, bevor ich gegangen bin, also bevor ich meine Einrichtung dann aufgrund meines Mandats verlassen habe, habe ich im Kinderbereich, im Einrichtungsteil des Kinderbereichs einen Menschen aufgenommen, der nirgendwo ein Zuhause gefunden hat. Mhm. Aufgrund der extremen Verhaltensauffälligkeiten bis hin zu fremd- und selbstaggressiven Tendenzen und brauchte eine Einzelfallbegleitung eigentlich fast rund um die Uhr. Er wurde überall abgelehnt und dann kam er halt zu uns. Dann wurde er auch bei uns erstmal abgelehnt, bis ich dann irgendwann gesagt habe, lass uns das doch mal probieren. Wir haben dieses Kind aufgenommen und haben versucht, Personal dafür einzustellen, auch mit allen konzeptionellen Grundlagen, die wir zur Verfügung gestellt haben, auch mit den übrigen Ressourcen der Einrichtung. Und in die ersten 2-3 Wochen lief das richtig gut. Und dann kam irgendwann der Knick, sodass das Ding einfach, ich will das gar nicht weit ausführen, gescheitert ist. Also wir haben wirklich mit bestem Willen versucht, eine Heimat für dieses Kind zur Verfügung zu stellen. Es ist aber einfach gescheitert. Es ist aber auch deshalb gescheitert, weil natürlich bei uns ja auch nicht Personal an den Bäumen wächst, sodass ich ständig Ersatz dafür brauchte, weil er rumgeschlagen hat, weil er verletzt hat, sogar die Zimmerkinder, die Nachbarskinder verletzt hat und so weiter. Da hätte ich noch 2 weitere Leute einstellen können für dieses Kind. Es hätte vielleicht nicht gereicht. Und dann eskalierte das auch auf der Leistungsträgerebene und ich sage Ihnen eins, das ist mit Abstand das, was ich als absolut respektloses Verhalten einstufen kann. Anstatt, dass man sagen kann, hey, vielen Dank, dass ihr es versucht habt, dass wir da gemeinsam versucht haben, bei euch für dieses Kind ein Zuhause anzubieten. Ich sage Ihnen eins, meine Einrichtung wurde fertig gemacht von der Behörde. Und es wurde grundsätzlich die Vertrauensfrage an die Zusammenarbeit grundsätzlich an meine Einrichtung nur wegen diesem einen Fall gestellt, weil wir das personell und weil wir das inhaltlich anscheinend nicht gebacken bekommen haben. Das war ein Duktus, muss ich Ihnen sagen. So stelle ich mir die Zusammenarbeit in der sozialen Arbeit nicht vor. Und es ist auch nicht respektvoll gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihr Bestes dafür getan haben, letztendlich, dass das Kind ein Zuhause bei uns findet. Und dieser Duktus, der zieht sich halt komplett durch alle Bereiche, indem wir soziale Arbeit nicht wertschätzen, indem wir eine Art und Weise inzwischen haben gegenüber der Bewertung von sozialer Arbeit, das eben dazu führt, dass viele Menschen auch vielleicht weniger Lust haben, in der sozialen Arbeit zu arbeiten. Ja? Mhm. Das ist so ein gesellschaftliches Problem letztendlich. Und da müssen wir auch ganz, ganz viel machen und viel Überzeugungsarbeit leisten, dass soziale Arbeit toll ist, dass man im Übrigen auch bei der sozialen Arbeit inzwischen gut verdienen kann, wenn man gut ist. Und wir müssen aber auch bei den Leistungsträgerinnen und bei den Leistungsträgern darauf hinweisen, dass letztendlich immer dieser subjektive Bereich nun mal etwas kostet und dass das ein Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist.
Mhm. Ja, also erstmal wow, vielen Dank, dass Sie das mit uns auch so offen geteilt haben. Was Ihnen da in Ihrer Einrichtung auch widerfahren ist, das ist natürlich ein Beispiel, wie es auf keinen Fall laufen sollte in der Zusammenarbeit. Und insofern vielen Dank für diesen Einblick. Ich glaube, das wird auch jeder unterschreiben, dass die Wertschätzung gegenüber sozialen Berufen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, definitiv. Dass soziale Arbeit Spaß machen kann, dass das etwas sehr Sinnstiftendes sein kann und eben genau, was Sie auch gesagt haben, dass es auch dieses Klischee von der Sozialarbeiter verdient nichts oder die Heilerziehungspflegerin verdient nichts, dass das ja eigentlich auch nicht mehr so ganz stimmt. Aber wenn wir jetzt mal darüber sprechen wollen, wie wir da hinkommen, denn natürlich ist es immer, wenn man sagt, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, fühlt sich niemand so richtig verantwortlich, ne? Das heißt, wir müssen ja irgendwie wahrscheinlich von verschiedenen Perspektiven aus da dran gehen. Denken Sie denn, dass sowas wie Arbeitsbedingungen, die jetzt konkret auch vom Leistungserbringer vor Ort gestaltet werden können, dass die vielleicht auch schon dazu beitragen können, dieses Image des Berufs auch aufzuwerten?
Mhm, das definitiv. Ich denke, die Arbeitsbedingungen sind ja die relevantesten Dinge einer Einstellung. Aber ich sage Ihnen auch eins, ich glaube, wir reden auch viel zu viel über immer Gehalt hier und Gehalt da. Ich hätte meine Heilerziehungspfleger wirklich auch bis zum Geht nicht mehr bezahlen können, weil ich einfach diese Arbeit geschätzt habe und ganz oft auch sage, weil ich das so respektiert habe, weil ich das nicht einfach jeden Tag in der Gruppe könnte. Mhm. Ja? Auf der anderen Seite ist es wiederum so, dass es nicht immer um die Bezahlung geht. Wissen Sie, bei den ganzen Vorstellungsgesprächen, die ich in den letzten Jahren geführt hatte, dann auch in Vertretung für die Wohnheimleitung, die wesentliche Frage war nicht immer gewesen, wie viel verdiene ich? Das war natürlich auch eine wichtige Frage. Aber die wesentliche Frage war, habe ich genug Kolleginnen und Kollegen, die im Dienst sind? Muss ich Angst davor haben, dass ich jedes Wochenende wieder einspringen muss? Wenn nur eine Person ausfällt, kann ich gut mit meiner Freizeit planen? Das waren die bewegenden Fragen in den Vorstellungsgesprächen. Und ich konnte verdammt doch mal nicht sagen, das haben wir. Ja. Das hat mir so weh getan. Aber wissen Sie, das lag nicht nur daran, dass ich das nicht sagen konnte, weil ich nicht das Personal bekomme. Ich habe teilweise hier bei mir in der Ecke einen Personalschlüssel im Wohnen 1:2,96. Das ist ein Personalschlüssel noch von vor 30, 40 Jahren, den ich hier nie angepasst bekommen habe. Nie. Und mit diesem Personalschlüssel, der gibt mir ja per se, und davon darf ich nur einen 50-prozentigen Fachkräftestatus haben, ja, also was soll ich da einstellen großartig, sodass ich meinem Personal sagen könnte, du hast die Sicherheit, dass wir genug Kolleginnen und Kollegen haben, erstmal unabhängig davon, vom Fachkräftemangel, also auch wenn genug Fachkräfte da wären, könnte ich also nicht einstellen, weil ich nicht besser finanziert bekomme. Und das ist das, wo ich sage, die Leistungsträger tragen eine Verantwortung für diese Situation in den Einrichtungen. Und das müssen sie bewusst werden. Es ist eine krank gesparte, künstlich gemachte Situation in der Eingliederungshilfe, wofür die Länder was können. Und sie können nicht immer da vieles auf den Bund schieben. Ja. Und deshalb sind die Arbeitsbedingungen, die vor Ort gestaltet werden, nicht immer nur vom Leistungserbringer abhängig. Klar, der Leistungsträger kann schon nicht beeinflussen, dass dort eine gute Arbeitsatmosphäre herrscht, ja, dass das gute Miteinander, das menschliche Miteinander gut ist, das kann der Leistungsträger schon nicht bestimmen. Aber der Leistungsträger kann einen Beitrag dazu leisten, dass zumindest eine auskömmliche Situation vorhanden ist. Aber die Einrichtungen, und das sage ich immer auch, sie müssen auch lernen, einfach moderner zu werden. Sie müssen offener werden. Und unabhängig davon, ob ich eine konventionelle Einrichtung bin oder ob ich ein kirchlicher Träger bin oder ob ich ein anthroposophischer Träger bin. Also viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu uns gekommen sind, meine Einrichtung war ein anthroposophischer Träger gewesen, die haben sich immer sehr, sehr gewundert, wie modern das bei uns ist, wie modern die Ausstattung ist, ja, dass wir nicht nur unsere Ökotische als Schreibtische haben, sondern wirklich eine modern ausgestattete Verwaltung haben, dass wir iPads da haben, dass es bei uns Dienstwagen gibt sogar. Wow! Ja. Ja? Und ich glaube, das ist das, dass wir Betriebsreisen machen einmal im Jahr und dass wir auch ins Kino gehen als Andro-Einrichtung und so weiter. Ja? Ich glaube, jede Einrichtung muss da für sich schauen, was sind die modernen Gegebenheiten und vielleicht auch da, wo wir sagen würden, hey, das passt zum Leitbild nicht so 100%, aber das könnte bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wichtig sein und vielleicht kann auch so eine Einrichtung für sich was davon lernen, indem es sich öffnet für bestimmte andere Dinge. Ja? Und ich merke auch, worum es den Leuten geht. Wir haben beispielsweise einen Demeter-Laden noch gehabt. Ja, und da haben unsere Mitarbeiter immer 25% auf Demeter-Ware bekommen. Ich sage Ihnen eins, das geht. Die freuen sich, Demeter-Ware auch noch 25% günstiger zu bekommen. Da ist man ja fast bei normalen Preisen im Supermarkt. Ja. Ja, also fast. Und das zieht eben, klar, das musst du auch irgendwo finanzieren. Das haben wir dann über den Verkauf dann gemacht und so weiter. Ja? Aber solche Merkmale, die ziehen eben. Weil, wissen Sie, ich habe oft immer in der Einrichtung gesagt, wir müssen halt schon, vielleicht können wir nicht mehr wie Tarifvertrag anbieten. Aber wo können wir für Ausgleich sorgen? Wo können die Leute bei uns am Nettogehalt das sparen? Indem wir beispielsweise Fitnessstudio anbieten, Demeter-Laden. Ey, bei uns gibt es dann vielleicht neben Heileurythmie nochmal Yoga. Und all solche Sachen. Und da haben wir versucht, durch Arbeitsbedingungen einfach ein riesengroßes Portfolio zur Verfügung zu stellen, um nicht nur im Wettbewerb zu sein, das nicht. Also wir haben uns nie hier vor Ort als Wettbewerber gesehen zu den Kolleginnen und Kollegen in den Nachbarseinrichtungen. Niemals. Ja? Wir haben immer einfach zugesehen, wie können wir diese Palette grundsätzlich gestalten.
Ja, das ist genau letztlich natürlich das, worauf ich so ein bisschen mit meiner Frage hinaus wollte. Da haben Sie jetzt ein paar wunderbare Beispiele genannt, wie man natürlich als Arbeitgeber sich attraktiv aufstellen kann. Und das ist sicherlich auch nötig. Das wird in allen Bereichen, nicht nur in der sozialen Arbeit, immer nötiger, natürlich irgendwie attraktiv zu sein, damit die Leute zu mir kommen. Was Sie aber über die Leistungsträger gesagt haben auf Landesebene, das fand ich jetzt auch nochmal spannend, Wie schätzen Sie das denn ein? Jetzt wird es ja neue Leistungs- und Vergütungsverhandlungen auch geben. Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes stehen die ja an. Haben Sie da die Hoffnung, dass da vielleicht auch die Personalausstattung ein bisschen besser wird, weil ja eben durch persönliche Assistenz, durch überhaupt durch diese neuen personenzentrierten Assistenzleistungen wird es wahrscheinlich mehr Personal brauchen. Haben Sie da Hoffnung, dass das dann auch gewährt wird?
Ich habe Hoffnung, und damit ich ein Auge drauf werfen darf, werde ich im Sommer fast alle 16 Ligen der freien Wohlfahrtspflege besuchen, in ganz Deutschland, und werde mir die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes angucken. Die meisten Termine sind schon gesetzt. Ich freue mich darauf, weil wir haben ja die Evaluation des Bundesteilhabegesetzes im Koalitionsvertrag drin. Und das macht natürlich das Ministerium. Aber meine Aufgabe als Parlamentarier ist es doch, genau darauf zu schauen, ob es auch genau richtig evaluiert wird. Auch vor allem auf die Details geschaut wird vor Ort. Und davor habe ich eben etwas Befürchtungen, dass das nicht gemacht wird. Deshalb mache ich mir diesen Sommer die Arbeit und besuche wirklich alle Ligen der freien Wohlfahrtspflege. Bis auf Barbie, weil mit dem bin ich eh ständig im Gespräch.
Da kriege ich alles mit.
Ja. Und das werde ich dann evaluieren und werde dann auch ja vieles erkennen können, weil wir auch ein Template gemacht haben mit meinem Team zusammen, bei dem die Vergleichbarkeit der Umsetzung schon gut darstellbar ist.
Ja.
Und das ist auch mit der parlamentarischen Staatssekretärin Frau Griese so besprochen, dass ich das mache und dass sie das nicht irgendwie böse bewerten soll, weil ich da dem Ministerium das nicht komplett zutraue oder so. Weil ich mache einfach hier meine parlamentarische Arbeit, und die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ist für mich ein persönliches Anliegen letztendlich. Und ich habe da einfach mein Herz dran verloren, dass ich möchte, dass das Ding richtig umgesetzt wird, weil ich sonst nicht richtig schlafen kann, weil ich auch irgendwo ein Versprechen gegenüber meinem alten Chef auch noch zu erfüllen habe und gegenüber den Menschen mit Behinderung, die in meiner Einrichtung auch waren, zu dem ich auch ein persönliches Verhältnis irgendwann entwickelt habe. Ja. Und zu Ihrer konkreten Frage zurückzukommen, wenn man das Ding so umsetzen möchte, die Landesrahmenverträge, wie sie jetzt gedacht sind, kann ich mir das nicht anders vorstellen, als dass das mit weniger oder gleichbleibendem Personal wie jetzt ausgeht. Es ist einfach in der Sache ja begründet schon. Nur ganz wichtig ist, das ist ein Signal und auch ein Hinweis an die Leistungserbringer. Wir müssen den Menschen mit Behinderung allen einen Gefallen tun. Und zwar, wir müssen vielleicht auch lernen, dass sich unsere Arbeit in der Form etwas ändern wird, als dass wir über die Strukturen unserer Arbeit nachdenken müssen. Ja. Ja? Vielleicht müssen wir auch mal in unserer Arbeit ein bisschen offener werden. Vielleicht müssen wir auch in der Werkstatt beispielsweise lernen, und das ist momentan nicht möglich, aber vielleicht in der Zukunft ja dann möglich, dass unsere Arbeit nicht nur in der Arbeitsbegleitung liegt, sondern in der Arbeitsförderung. Heutzutage können wir das ja nicht machen, konnten wir in der Vergangenheit auch nicht machen. Mit welchem Personalschlüssel dann? Wenn Sie einen Personalschlüssel von 1 zu 12 in der Werkstattenverordnung drin haben und der Träger ihn nicht mehr bezahlt, mit 1 zu 12 können Sie da gar keinen fördern. Da sind Sie ja froh, wenn Sie die Gruppe gerade zusammenhalten können.
Ja.
Aber worauf ich hinaus will, ist einfach, dass auch dann, wenn das möglich ist, dass möglicherweise mehr Personal dann eingesetzt werden kann, auch in den Werkstätten, wir wirklich auch hier sagen müssen, wir müssen die Menschen fördern und eine Chance zumindest zur Verfügung stellen, dass der erste Arbeitsmarkt in greifbarer Nähe kommt. Ja? Aber wieder mit einem Rückkehrrecht. Vielleicht klappt es ja auch nicht, ist in Ordnung dann. Aber wir müssen auch lernen, dass nicht nur die Arbeitsbegleitung, als Beispiel jetzt nur in der Werkstatt, nicht nur im Vordergrund steht. Und wir müssen lernen, methodisch und konzeptionell zu arbeiten. Ich glaube, wenn wir das schaffen, mit pädagogischen Konzepten und Methoden ordentlich zu arbeiten, was dann hoffentlich möglich ist, wenn wir dann genug Personal haben.
Ja.
In der Vergangenheit ging das ja durch die schlechte Personalbesetzung sowieso nicht. Mit welchen Methoden wollen wir denn arbeiten, die aufgrund der wenig vorhandenen Zeit kaum möglich ist, umzusetzen. Aber ich glaube, gute Verhandlungen können wir führen, wenn wir gute Konzepte haben und auch bereit sind, diese durch gute Qualitätsstandards umzusetzen. Das müssen wir lernen. Das haben die Krankenhäuser vielleicht in diesem Fall lange uns voraus, ja, weil die ja auch diese Strukturen und diese Änderungen schon hinter sich haben durch die DRG-Umstellung in der Vergangenheit, dass sie da eher draufschauen mussten auch. Aber ich glaube, ich will da den Vergleich nicht machen. Aber wir müssen auch lernen, ein bisschen konzeptioneller zu arbeiten und ein bisschen methodischer zu arbeiten und müssen das halt auch gut in Verhandlungen verkaufen. Dann habe ich auch eine gute Grundlage, sage ich immer wieder, wenn es dann scheitert, zur Schiedsstelle zu gehen und sagen, hey, das ist mein Angebot.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist nochmal ein sehr wichtiger Aspekt, den Sie hier ansprechen, auch mit Blick auf die BTHG-Umsetzung. Das predigt unsere Frau Neumann ja auch immer, dass es eben viel, viel mehr ist, als nur Strukturen zu bearbeiten. Es geht um eine Haltung der Mitarbeitenden und der Leistungserbringer gegenüber den Nutzerinnen und Nutzern der Angebote. Und natürlich braucht es dafür eine entsprechende Personalausstattung. Das haben Sie ja auch gerade an Ihrem eigenen Beispiel sehr deutlich gemacht, wie wichtig das einfach ist, dass da eben diese Stellen auch refinanziert werden. Jetzt haben wir da vielleicht ein bisschen Hoffnung, ja, dass die Personalschlüssel besser werden, dass da ein Qualifikationsmix und ein Personalmix möglich wird, der personenzentrierte Leistungen ermöglicht, sowohl im Arbeitsbereich als auch im Wohnen, in der sozialen Teilhabe etc. Aber jetzt haben wir ja immer noch ein Problem, also selbst wenn wir die Stellen theoretisch haben, müssen wir sie ja noch besetzen. Ich glaube, das ist ja das Problem, das wir auch jetzt hier in dieser Runde gar nicht lösen können. Trotzdem hätte ich von Ihnen gerne vielleicht auch so zum Schluss hin einen kleinen Ausblick. Was glauben Sie, was braucht es, um diesen Beruf nicht nur attraktiver zu machen, denn er ist ja gar nicht unattraktiv, aber was braucht es, um ihn auch bekannter zu machen? Also wenn wir jetzt mal von der Heilerziehungspflege auch sprechen, was braucht es, um ihn bekannter zu machen? Was braucht es, um ihn auch, ja, letztlich doch auch attraktiv zu machen und die jungen Leute zu überzeugen, in dem Bereich der Eingliederungshilfe arbeiten zu wollen? Also wir haben ja verschiedene Stakeholder hier. Wir haben ja die Politik, wir haben die Länder, wir haben die Leistungserbringer. Wen sehen Sie hier besonders in der Pflicht, etwas zu tun? Und was wünschen Sie sich, damit wir diese Stellen, die wir hoffentlich bekommen, auch besetzen können?
Ja, das ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, was das anbelangt. Ich glaube, das war nicht letzte Woche, sondern vorletzte Woche. Wir hatten ja den Antrag der CDU gehabt zur inklusiven Arbeitswelt. Und ich hatte dann bei meinem Redebeitrag irgendwann die Frage gestellt, wissen Sie denn alle überhaupt, wer die Inklusion macht? Mhm. Also wirklich plakativ. Und habe daraufhin gesagt, klar, das machen immer nur die Menschen mit Behinderung. Mhm. Sehr wenig kommt aus der Gesamtgesellschaft. Sehr wenig kommt von den Vereinen, sehr wenig kommt von den Unternehmen, sehr wenig kommt von den Nachbarn, sehr wenig kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Mhm. Immer sind es die Einrichtungen, immer sind es die sozialen Dienstleister oder der Mensch mit Behinderung, die auf die übrigen Mitglieder der Gesellschaft zugehen. Mhm. Das ist doch die Realität, weil das Verständnis da ist. Weil auch die Vergegenwärtigung der Situation von Menschen mit Behinderung bei den Menschen, die keine Berührungspunkte zu Menschen mit Behinderung haben, nicht da ist. Mhm. Und das finde ich, das ist ein riesengroßes Problem. Das sind, glaube ich, viel mehr Stakeholder, als es im ersten Eindruck erscheint. Mhm. Worauf ich hinaus möchte, ist, wenn wir grundsätzlich erreichen wollen, dass überall das mehr präsent sein wird, im Übrigen finde ich auch, dass die Ausbildung zu einem Heilerziehungspfleger für die gesamte Gesellschaft viel bedeuten kann, weil bei unseren Berufen geht es doch darum, dass die Menschen gegebenenfalls auch mal für andere Zwecke in der Gesellschaft sich einsetzen können oder arbeiten können. Und dementsprechend ist das immer ein Punkt für andere Dinge, die in der Gesellschaft als Aufgaben auch noch zur Verfügung stehen. Aber das ist eine andere Sache. Mhm. Ich glaube, wir brauchen eine viel größere Initiative, auch auf lokaler Ebene. Ich glaube, der Bund kann da bestimmt sicherlich im Sinne der Projektförderung sehr, sehr viel schaffen, dass er Mittel zur Verfügung stellt für konzeptionelle, gute Recruiting-Projekte beispielsweise, dass sich in den Schulen ansiedelt, dass sich bei den Landratsämtern auch ansiedelt, dass die auch sich an solchen Projekten beteiligen können. Aber was wir viel weniger haben, ist ja der Umstand, wie wir das bei der Altenpflege oder bei der Krankenpflege kennen. Also wir haben sehr wenig Unternehmen, die beispielsweise sich darauf spezialisieren, nur wirklich Heilerziehungspfleger zu suchen. Mm. Ich kenne da nur eine, die sitzt in Bochum.
Okay.
Die mir spontan einfällt. Ich sage jetzt spontan mal nicht den Namen, Sie wissen, wen ich meine.
Ja.
Und das ist das Problem. Wir sind allein schon auf der Ebene, auf der professionellen Ebene, haben wir zu wenig Präsenz auf der Fläche, dass wir darauf aufmerksam machen können. Oder es fehlt auch zu wenig an Fortbildungs- und staatlichen Weiterbildungsprogrammen, dass wir auch sagen können, hey, was ist mit dir als Krankenpfleger, was ist mit dir als Altenpfleger, hast du Lust auf Heilerziehungspflege? Mhm. Ohne viel umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen mit guten Optimierungsmöglichkeiten in deiner Arbeit, sodass das vielleicht interessant sein kann für uns. Mhm. Ja? Zu wenig staatlich organisierte Möglichkeiten dafür, die mit einem Curriculum versehen werden könnten, die dann mit einer zusätzlichen Ausbildung am Ende dastehen. Das bewertet ja zusätzlich sogar die einzelnen Stellen in der Krankenpflege oder in der Altenpflege. Ich bin Altenpfleger, bin sogar vielleicht noch Teilerziehungspfleger. Vielleicht hat das sogar noch positive Auswirkungen dann zusätzlich auf die Tarifverträge. Mhm. Und das endet vielleicht zusätzlich in einer besseren Vergütungsgruppe. Und dafür müssen wir auch die Verantwortung der Tarifpartner auch nochmal aufgreifen und sagen, hey, wir wissen, dass Bezahlung nicht alles ist, aber wenn wir schaffen, gute Ausbildungs- und Weiterbildungs- und Fortbildungsstrukturen zu schaffen, das muss sich aber auch in der Vergütungsgruppe niederschlagen. Mhm. Und dann sind wiederum die Leistungsträger natürlich gefragt, das zu finanzieren, ohne Wenn und Aber. Aber auch, ich denke, wenn man den Ansatz von früh aus greift und sagt, wann gehen wir auch als Einrichtung, die auch vielleicht Interesse dran haben, raus in die Schulen, auch in die Hauptschulen, in die Realschulen. Bei uns sind es die Werksrealschulen, zu sagen, hey, das hier ist ein Job, der ist sehr, sehr interessant. Ja. Der kann für euch sehr interessant sein, weil man mit Heilerziehungspflege viel mehr macht. Manchmal überlege ich, vielleicht muss man den Namen umbenennen. Ich weiß es nicht. Nicht Heilerziehungspflege, sondern Heilerzieher. Ich weiß es nicht. Ja? Mhm. Vielleicht verbinden die Leute mit der Heilerziehungspflege zu stark Pflege im Kopf. Ja? Ich meine, ich habe Einrichtungsteile bei mir, da ist Pflege absolut unterpräsentiert.
Ja,
und das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, aber es fängt an erster Stelle mit der Aufmerksamkeit an in diesem Bereich. Die müssen wir generieren und das überall da, wo es geht. Aber ich sage Ihnen eins auch, ich sehe die Verantwortung, wie gesagt, nicht nur immer bei den Leistungserbringern. Die können ja diese Maßnahmen oft nicht umsetzen. Aufgrund dessen, ich weiß gar nicht, wo ich in der letzten Verhandlung mal geschafft habe, Personalrecruitingskosten anerkannt zu bekommen. Also da fängt es ja schon an.
Ja, also ich glaube, Sie haben jetzt gerade noch mal viele sehr wichtige Punkte angesprochen, die wir jetzt gar nicht mehr in der Tiefe beleuchten können. Aber was ich jetzt bei Ihnen rausgehört habe, ist, dass der Bund eher in der Verantwortung ist, Projekte zu fördern, Gelder zur Verfügung zu stellen und letztlich den Ländern, den Kommunen vor Ort zu ermöglichen, da auch neue Wege zu beschreiten in der Rekrutierung und in der sozusagen in der PR-Öffentlichkeitsarbeit für diesen Beruf oder für diese Berufe. Das ist ja nicht nur die Heilerziehungspflege, die ganz stark zu kämpfen hat. Es sind ja auch Kinder- und Jugendhilfe und auch im Elementarbereich in der Kita und so weiter. Da also wirklich so ein bisschen das mehr zum Mainstream zu machen, es mehr in die Öffentlichkeit zu bringen als nur die Alten- und die Krankenpflege, wenn ich Sie da richtig verstanden habe.
Genau.
Und setzen Sie sich jetzt dafür ein? Also haben Sie schon Konkretes, das, was Sie gerade erzählt haben mit den Liegen der freien Wohlfahrtspflege, das ist ja schon mal ein sehr großes Projekt, das Sie sich jetzt offensichtlich selber vorgenommen haben für diese Legislaturperiode. Was wollen Sie denn weiterhin tun, um dieses Thema des Fachkräftemangels so ein bisschen anzugehen von politischer Ebene? Sie sagen ja, der Bund kann nicht so viel machen, aber bestimmte Dinge kann er machen.
Genau. Was wir machen können, ist, was die Anerkennung der Berufe beispielsweise anbelangt, was die Zuwanderung betrifft. Mhm. Ich glaube, wir müssen wirklich da sehr, sehr viel machen. Ich weiß, dass es ein hartes Brett ist, ein dickes Brett ist.
Ja.
Weil wir haben ja in der sozialen Arbeit auch ganz viel mit Sprache zu tun, mit Sprechen und haben natürlich bei Zuwanderung oftmals die sprachlichen Barrieren.
Ja.
Was wir aber machen können, ist, im Ausland aktiv auch Sprachkurse zu unterstützen, die beispielsweise auch den Sprachgebrauch in Einrichtungen und das Fachjargon in den Einrichtungen fördert. Das machen wir ja überhaupt nicht. Mhm. Das ist ja überhaupt gar kein Thema. Die Idee ist ja nicht mal irgendwo drin. Und auf der anderen Seite brauchen wir, ich weiß, meine Einrichtungen hier vor Ort sagen das auch immer, also momentan werden wir nirgendwo Personal herzaubern können.
Ja.
Aber wir müssen dafür jetzt anfangen, im Bereich der Anerkennung von Abschlüssen aus dem Ausland konkreter hinzugucken und zu sagen, wir machen nicht utopische Anerkennungsverfahren, bei dem ich dann sage, nur weil die Krankenschwester in Albanien 20 Jahre lang in der Gynäkologie gearbeitet hat, musst du jetzt noch mal 6 Monate in ein Krankenhaus gehen und in einer anderen Abteilung arbeiten, damit du die Anerkennung bekommst. Aber die deutsche Krankenschwester, die seit 20 Jahren in der Gynäkologie gearbeitet hat, die darf bei mir in der Einrichtung arbeiten als Fachkraft, aber nicht die albanische.
Mm.
Ja? Also das geht nicht, sorry. Das ist ein absolutes No-Go. Und da kann der Bund schon versuchen, auch mit den Ländern zusammen einheitliches Regelwerk zu verabschieden, dass nicht eine Willkür stattfindet, wie dann mit solchen Anerkennungsverfahren umgegangen wird.
Mhm.
Und Wir brauchen eine viel größere Initiative. Ich habe hier beispielsweise eine Arbeitsgruppe Miteinander, heißen die. Mhm. Und die setzen sich sehr, sehr stark bei Flüchtlingen für Sprachkurse ein. Ja. Die haben so gute Ideen, so gute sprachliche, pädagogische und didaktische Konzepte auch, wo ich denke, hey, das ist so gut, das nehme ich einfach sofort mit und gebe das auch weiter. Ja. Und das hat mich darauf gebracht, dass wir auch aus der Zivilgesellschaft das Engagement brauchen im Bereich der sprachlichen Barrieren, wenn wir eine große Zuwanderungsinitiative starten, weil Sie wissen ja, das Einwanderungsgesetz der GroKo, das verdient eigentlich den Namen nicht letztendlich. Und da müssen wir sehr, sehr viel machen. Nur auch hier ganz Vorsicht. Ich habe gemerkt, und ich bin aber noch nicht zu dem Ergebnis gekommen. Wir haben natürlich auch kulturelle Unterschiede, was das Verständnis der Arbeit mit Menschen mit Behinderung Land zu Land anbelangt. Mm. Das darf man nicht vergessen. Also wir hier in Deutschland sind dann viel fortgeschrittener. Es gibt viele andere Länder, da ist die Arbeit mit Menschen mit Behinderung noch sehr stark an der Pflege orientiert, an der Krankheit orientiert, an der Krankenversorgung orientiert. Da muss man auch genau hingucken und natürlich auch bei der Zuwanderung schauen, dass auch das Verständnis in der Arbeit für Menschen mit Behinderung dem entspricht, was wir auch nach der UN-Behindertenrechtskonvention uns vorstellen, auch wenn wir noch nicht so weit sind.
Ja, ja, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen. Selbst wir haben ja auch noch einen weiten Weg zu gehen, bis das in den Köpfen auch aller Beteiligten angekommen ist. Und das verstehe ich, dass das natürlich dann auch mit auf die Agenda muss, wenn man auf Zuwanderung setzt. Das gilt wahrscheinlich für alle, das gilt für die Pflege wahrscheinlich genauso, aber eben auch natürlich für die Begleitung von Menschen mit Behinderung, finde ich nochmal einen wichtigen Punkt. Also das heißt, wenn ich nochmal ganz kurz zusammenfasse, Sie setzen auf eine Bekanntmachung, auf mehr Lobby und mehr Öffentlichkeit für die Berufe in der Behindertenhilfe und in der ja überhaupt im Bereich der sozialen Arbeit und sehen das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten. Der Bund ist sicherlich dann im Lead, die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, zum Beispiel im Bereich der Zuwanderung, Projektfördermöglichkeiten zu schaffen, die dann den Akteuren vor Ort, Ländern und Kommunen es ermöglicht, neue Wege in der Rekrutierung zu gehen. Und da habe ich auch den sehr deutlichen Appell bei Ihnen rausgehört, dass auch eben insbesondere die Leistungsträger sich nicht scheuen dürfen, auch Stellen zu schaffen, die gebraucht werden und die dann entsprechend besetzt werden können. Und das ist dann aber erst der zweite Schritt, ne?
Genau, richtig, ja.
Okay, Herr Ali, wir sind jetzt schon am Ende unserer Zeit angekommen. Wir könnten natürlich noch 3 Stunden, glaube ich, weiter darüber diskutieren und man merkt, wie sehr Ihnen das Thema Fachkräftemangel in der Eingliederungshilfe auch am Herzen liegt. Ich bin sehr gespannt, was Sie bei Ihrer Tour durch die Bundesländer und zu den Ligen, was Sie da erfahren und ja, würde mich auch auf jeden Fall freuen, wenn wir dazu in Kontakt bleiben, denn das ist, glaube ich, schon mal schön, wenn man sieht, dass die Politik da wirklich selbst hingeht und sich das vor Ort anschaut. Aber auch alles andere, was Sie gesagt haben, war natürlich hochspannend. Insofern bleibt mir jetzt nur noch, mich herzlich bei Ihnen zu bedanken in Ihrem vollen Terminkalender, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und wünsche Ihnen bei Ihrem jetzt doch noch recht jungen Engagement sehr viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit vor allen Dingen. Ich habe es ja gerne gemacht. Ich muss Ihnen einfach sagen, ich mache das jetzt nicht aus dem politischen Profit und ich mache das wirklich, weil es mir sehr, sehr wichtig ist. Ich habe ja auch noch trotzdem einen Berufsethos und der hört nicht auf, nur weil man Politiker ist.
Ja.
In jedem Fall wünsche ich Ihnen alles Gute, freue mich dann auf die nächsten Begegnungen und freue mich dann auf die weitere Zusammenarbeit. Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen, Herr Ali. Machen Sie es gut, bis bald. Tschüss.
Machen Sie es gut, bis dann. Ade.